Und ich bin eigentlich auch sehr froh über das Timing, denn jetzt kann ich dann pünktlich zu meinem 40. Geburtstag mich zur Ruhe setzen in der Gemeindearbeit und kann dann meinen alten Traum endlich wahrmachen und eine Fischbude in Norderney aufmachen. Irgendwie so ein kleiner Wagen, da träume ich schon irgendwie so lange von. Und das war natürlich ein Witz. Also ich hatte gehofft, dass sie ihn mehr verstehen würden, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Ich sehe schon, Humor ist nicht so meine größte Stärke, sonst wäre ich auch Comedian geworden und nicht Pastor und Prediger. Deswegen gehe ich doch jetzt einfach mal zur Predigt über. Ihr seht, es geht um das Gleichnis vom Schleppnetz heute. Und die Geschichte dahinter ist eigentlich total uninspiriert. Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht total in der Predigt niederschlägt. Aber es war halt so, dass ich Freitag mir extra den Tag freigenommen habe, um eine ordentliche Predigt vorzubereiten. Und dann stehe ich auf und mir fällt nichts ein. Ist total selten zum Glück, dass das vorkommt, aber im Moment bin ich so in der letzten Lektoratsphase für ein Buch und Kopf ist irgendwie total voll. Und so habe ich also den ganzen Vormittag, Freitag irgendwie da vom Herrn verbracht und irgendwie gebetet und versucht, irgendwie mich leer zu machen und alles, was mich beschäftigt, irgendwie bei ihm abzugeben und irgendwie etwas Neues von ihm zu empfangen. Und tatsächlich sagte er kein einziges Wort, zumindest keins, das ich gehört habe. Und dann überlegt man sich natürlich als Prediger, was soll ich jetzt machen? Erster Gedanke war dann, ja, vielleicht lasse ich es einfach sein, irgendwie dann fällt Predigt aus. Aber zweiter Gedanke war dann, nee, das geht eigentlich gar nicht, das mache ich lieber nicht. Gottes Wort hat immer irgendwie was Gutes, auch wenn das jetzt vielleicht nicht in der totalen Inspiration kommt, ist es ja dennoch irgendwie wichtig, irgendwie Gottes Wort zu hören und das möchte ich deswegen nicht ausfallen lassen. Und dann bin ich mal so ein paar Aufzeichnungen durchgegangen und ich hatte zum Glück in meiner Bibel, in der elektronischen Bibel, eine Anmerkung, nämlich über dieses Gleichnis habe ich noch nie gepredigt. Und dann dachte ich, gut, das hole ich jetzt heute nach und predige über das, ja, wahrscheinlich nicht einzige Gleichnis Jesu, über das ich noch nie gepredigt habe, aber auf jeden Fall über eines der wenigen Gleichnisse, die hier noch nie vorgekommen sind. Und zwar ist das Gleichnis vom Schleppnetz. Das Gleichnis vom Schleppnetz steht in Matthäus 13 und Matthäus 13 ist eigentlich eins meiner Lieblingskapitel. Also wer hier eine Weile in der Gemeinde war, der hat mich wahrscheinlich schon über ungefähr jedes Gleichnis in Matthäus 13 predigen hören. Und so ist es eigentlich umso ungewöhnlicher, dass so das Schleppnetz irgendwie immer hinten rüber gefallen ist und ich da noch nie was drüber gesagt habe. Matthäus hat ja sein Evangelium nicht zeitlich sortiert, wie zum Beispiel Markus und Lukas, sondern Matthäus hat sein Evangelium thematisch sortiert und hat die ganzen großen Reden Jesu zusammengefasst und hat große Themenblöcke daraus gemacht und hat halt alles, was Jesus irgendwann mal verstreut über das Reich Gottes gesagt hat, hat er im 13. Kapitel zusammengefasst. Und deswegen hat mich das auch immer irgendwie so fasziniert, weil das Reich Gottes etwas ist, was ich total schätze und liebe. Und so ist es natürlich super interessant, irgendwie auf relativ gedrängtem Raum in einem Kapitel fast alle Gleichnisse Jesu zu dem Thema zu finden. Denn dann weiß man nachher ungefähr zumindest, was Jesus mit dem Ausdruck Reich Gottes meinte. Und was mir immer schon aufgefallen ist und was mich gewundert hat, ist, dass Jesus in Matthäus 13 über ganz verschiedene Aspekte des Lebens redet oder aus ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen seine Gleichnisse auswählt. Aber komischerweise ist nicht ein einziges Zimmermannsgleichnis dabei. Und ich habe immer gedacht, eigentlich seltsam, wenn Menschen über das Reich Gottes reden, dann kommen sie ja meistens mit ihrer eigenen Erfahrung und sagen, das ist wie bei mir auf der Arbeit, irgendwie das Himmelreich gleicht irgendwie einem Betrieb mit schlechtem Betriebsklima und dann irgendwie passiert dieses und jenes. Aber Jesus war total anders. Jesus hat über Botanik gepredigt und hat gesagt, das Reich Gottes ist wie ein Same, der ausgegossen, wie ausgesät wird und geht dann auf. Und er hat gesagt, das Reich Gottes ist wie eine Perle, die total teuer ist und jemand kauft sie. Hat also da ein Gleichnis genommen aus der Botanik und dann hat er ein Gleichnis genommen aus dem Handelswesen. Und dann sagt er, das Reich Gottes ist auch noch wie ein Sauerteig und geht damit in die Küche und holt da irgendwie ein Gleichnis her. Und zu guter Letzt, ziemlich am Ende, sagt er, das Reich Gottes ist auch zu vergleichen einem Schleppnetz. Und geht dann in den nächsten Bereich und nimmt die Fischerei. Das Himmelreich gleicht auch einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von allerlei Art zusammenbringt. Wenn es voll ist, ziehen sie es heraus ans Ufer, setzen sich und lesen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten trennen und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Das mit dem Faul, das finde ich vielleicht nur ein bisschen erklärungsbedürftig. Wenn ich Bibel übersetzen würde, würde ich wahrscheinlich nicht die Faulen sagen, weil das klingt ja so, als ob das irgendwie so ein paar Fische wären, die total langsam schwimmen oder irgendwie ihre Arbeit als Fische nicht ordentlich verrichten, wobei ich gar nicht weiß, was ein Fisch für Aufgaben so versieht. Und darum geht es natürlich überhaupt nicht. Ist auch nicht damit gemeint, irgendwie, dass so ein paar Fische schon irgendwie im Netz vermodert sind und so ein bisschen wie bei der Geschichte vom alten Mann und dem Meer dann irgendwie total angefressen und eklig im Hafen ankommen, sondern eigentlich ist es bloß so eine Beschreibung dafür, dass es gute Fische gibt in so einem Netz und dass es schlechte Fische im Netz gibt und dass man die guten isst und die schlechten isst man nicht. Warum manche Fische gut sind und manche schlecht, weiß ich nicht. Ich schätze, es gibt einfach Fische, die nicht gut schmecken. Ich habe noch keinen wirklich ekligen Fisch gegessen, obwohl ich schon einige Fische gegessen habe in meinem Leben. Aber irgendwie, es gibt auf jeden Fall geschmackliche Unterschiede und so ein paar kann man vielleicht gar nicht essen. Vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie, ich habe mal irgendwie was wirklich Fieses gegessen, fällt mir dabei ein, das muss ich euch einfach mal erzählen, auch wenn das gar nichts mit der Predigt zu tun hat. Aber ich glaube, ich habe das noch nie erwähnt. Und zwar waren wir mal im Urlaub in Island und wir haben Puffin gegessen. Kennt jemand Puffin? Puffin ist ein kleiner Vogel, der... Ja, Papageientaucher heißt der, genau. Ist irgendwie ganz klein, so wie so ein Kleinkind ungefähr, vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. Echt? Und Hühner sind kleiner als Kleinkinder? Okay. Also Freitag wäre es keinem aufgefallen, ne? Aber jetzt hier mit den ganzen Kindern ist das vielleicht anders. Auf jeden Fall Papageientaucher ist ein ganz kleiner Vogel und er schmeckt erbärmlich. Also er schmeckt wirklich erbärmlich. Hat ein total tiefdunkles Fleisch und schmeckt irgendwie, als ob er in Lebertran gekocht wäre. Und es hat also wirklich nicht funktioniert, dieses Viech da irgendwie zu essen. Und ich vermute mal irgendwie, dass es bei Fischen genau das Gleiche gibt. So manche Fische kann man einfach nicht essen und deswegen tut man die ganz einfach weg. Also die Methode, nach der gefischt wurde, war, dass man eben ein Netz ausgeworfen hat und hat das oben mit Schwimmern versehen, also irgendwelche leichten Materialien, die das Netz oben gehalten haben. Und unten kamen Bleistücke dran, um das Netz nach unten zu ziehen. Und dann fuhr man mit dem Boot und zog das Netz hinter sich her. Und irgendwann war das Netz voll. Kein Mensch wusste, was drin war. Kein Mensch wusste irgendwie, ob mehr gute oder schlechte Fische da drin waren. Aber das Netz war auf jeden Fall voll. Und das heißt also, dass Jesus, wenn er von Fischerei gesprochen hat und zum Beispiel sagte, ich will euch zu Menschenfischern machen, dann hatte er ein ganz bestimmtes Bild vor Augen. Und das ist nicht immer das Bild, das wir heute haben. Ich habe lange Zeit gedacht, dass Jesus mit Menschenfischern eigentlich Angler meinte. Und dachte, das ist ein schönes Bild. Ich komme ja vom Harkortsee und bin da viel spazieren gegangen. Und immer wenn so die Angelzeit war, war das ganze Ufer des Harkortsees voller Angler. Gab dann auch so eine bestimmte Stelle, wo man angeln durfte. Da waren meistens keine Angler, irgendwie, aber an anderen Stellen waren sie dann schon da und haben halt den ganzen Tag geangelt. Und das war so ein Bild totaler Beschaulichkeit. Die hatten meistens irgendwie so dreibeinige Campinghocker und haben da gesessen, in der einen Hand eine Angel, in der anderen Hand eine Flasche Bier und saßen irgendwie den ganzen Tag da, tranken ein Bier nach dem anderen, haben hin und wieder, meiner Beobachtung nach, relativ selten einen Fisch gefangen. Aber sie hatten auf jeden Fall den ganzen Tag was zu tun, waren in freier Natur, haben sich mit ihren Kollegen unterhalten und es war irgendwie total entspannt. Bin dann irgendwann sogar mal überlegt, ob ich nicht auch mal angeln sollte, um mehr entspannt zu sein. Aber dann dachte ich, was mache ich da mit den Fischen, wenn zufällig doch mal einer beißt. Außerdem mag ich nicht so gerne Bier. Deswegen habe ich es dann doch nicht gemacht. Aber jedenfalls, das kann ja so das Bild sein, das man hat irgendwie und denkt sich, hurra, irgendwie Jesus will, dass wir Menschenfischer werden. Und das heißt, wir sitzen den ganzen Tag auf einem dreibeinigen Hocker und warten, dass irgendjemand anbeißt. Aber das ist leider nicht das Bild, das Jesus gezeichnet hat, sondern Jesus dachte wirklich an Schleppnetzfischerei, dachte daran, irgendwie, dass man frühmorgens aufbricht, irgendwie mit dem Netz irgendwie auf den See geht, dass man den ganzen Tag irgendwie mit dem Netz da rumpaddelt und versucht, möglichst viele Fische reinzuholen, dass man nachher mit Mordsaufwand irgendwie das Netz wieder einholt. Gibt ja im Johannesevangelium müsste das sein, nachher die Geschichte, wo das Netz irgendwie so voll ist, dass es reißt und die Fische das Boot irgendwie fast zum Kentern bringen, weil sie schwer sind. Also richtig harte Arbeit. Dann fährt man mit dem ganzen Fischfang ans Ufer, muss noch irgendwie bis tief in die Nacht die Fische auswerten und die einen wegtun und die anderen irgendwie zum Verkauf vorbereiten, muss dann irgendwie noch sein Netz flicken, das irgendwie regelmäßig kaputt gegangen ist, weil es nicht aus besonders stabilem Material war. Also Fischerei war echt ein Knochenjob. Super harte Arbeit, überhaupt nicht irgendwie entspannt, nicht angenehm, sondern wirklich irgendwie etwas, wo man anpacken muss, was nicht leicht war. Also wenn Jesus über Fischerei redet und dann meint er, es ist etwas Anstrengendes, es ist nichts Beschauliches, sondern der Ruf, den wir alle haben, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und Fische zu fangen für das Reich Gottes, ist ein anstrengender Beruf und es ist nichts, wo man sich zurücklehnen kann, sondern wo Reich Gottes ist, da ist mitzuarbeiten, da muss man sich auch manches Mal irgendwie richtig reinhängen, da kann man sich nicht hängen lassen, sondern es ist halt einfach wie eine harte Aufgabe für das Reich Gottes, Menschen zu fischen. Was damals völlig harmlos war, nämlich Schleppnetzfischerei, ist heute überhaupt nicht mehr harmlos. Und ich weiß, das ist eigentlich nicht in der Auslegung des Gleichnisses drin, aber ich kann da auch nicht ganz aus meiner Haut und möchte das wenigstens nochmal irgendwie erwähnen, dass Schleppnetzfischerei irgendwie heutzutage eine richtig gefährliche Sache ist, die die Umwelt in erheblichem Maße belastet. Das liegt daran, dass es nicht mehr so ist wie früher, wie dass da 3, 4, 5 Leute in so einem Boot waren und am Ende des Tages vielleicht mal 100 oder 200 Kilo Fisch da rausgeholt haben aus dem Wasser, sondern es liegt halt einfach wieder daran, dass mittlerweile irgendwie die Fangmethoden ganz anders geworden sind, wesentlich professioneller, dass der Fischfang also tatsächlich eine Industrie geworden ist und dass er mit den Meeren, in denen gefischt wird, einiges Schlechtes anfängt. Ich habe hier mal so ein paar Bilder mitgebracht. Es ist also so, dass es mittlerweile Netze gibt. Es gibt ganz verschiedene Netzarten, aber es gibt Netze, die sind bis zu 15 Kilometern lang. Also richtig, richtig, richtig groß. Die gehen bis in den Meeresboden. Hier unten das rechte Bild zeigt mir so einen Anker eines Netzes und die durchflügen dann, also die ganzen Korallenriffe irgendwie reißen unheimlich viel Ökosystem kaputt, wo es eigentlich gar nicht drum geht, ist nichts, was man irgendwie essen kann, irgendwie, aber die Anker sind halt irgendwie richtig schwer und sind irgendwie unten, gehen bis weit auf den Meeresboden und machen da sehr viel kaputt. Ist so, dass manche Fischfänge bis zu 600 Tonnen Fisch rausholen auf einmal. 600 Tonnen sind, wenn man es sich mal irgendwie einfach bildlich vorstellen möchte, ungefähr 600 Kleinwagen. Ein Kleinwagen wiegt ungefähr eine Tonne. Und wenn du es dir vorstellst, du hast irgendwie so 600 Fiats, irgendwie da wüssten wir gar nicht, wo wir hin sollten damit. Und das ist irgendwie das, was ein einziger Fischfang bringen kann. Es hat dafür geführt, dass mittlerweile irgendwie sehr viele Meere völlig überfischt sind, dass man sagt, dass zwischen 30% und 70% irgendwie aller Fischarten überfischt sind und zwar in einem Maß, irgendwie das innerhalb der letzten, ich sag mal 30-40 Jahre ungefähr 80% irgendwie dieser Fischschwärme weggefischt sind. Und das meiste davon ist also noch nicht mal essbar, sondern es ist genauso, wie es irgendwie damals zu Zeiten des Neuen Testamentes auch war, dass in diesen Netzen unheimlich vieles hängen bleibt. Sieht man da oben links, ist ein ganz volles Netz und da sind alle möglichen Viecher drin. Sind sogar Seevögel manchmal bei, irgendwie es kommen Delfine irgendwie als Beifang irgendwie mit raus, irgendwie verschiedene Walarten, irgendwie alles Sachen, die tot sind nachher, wenn man es rausholt, aber gleichzeitig dann auch sofort weggeschmissen werden, weil man es kein Mensch isst. Und so sterben halt ganz viele Viecher auch noch irgendwie einfach als Beifang, wie man dazu sagt, ohne dass man überhaupt irgendwas damit anfangen kann. Also wenn ihr eine Moral daraus ziehen wollt, dann kauft einfach Fische mit MSC-Siegel. Da haben dann schon verschiedene Umweltorganisationen drauf geguckt, dass die ordentlich ökoverträglich und sowas gefangen sind. Sind ein bisschen teuer als die normalen Fischstäbchen. Dafür schmecken sie aber auch besser, weil das Gewissen mit ist. Und einfach irgendwie mal so als Tipp. Und wenn ihr euch das Netz so anguckt, dann seht ihr genau, wie was Jesus gemeint hat. Nämlich es sind halt einfach unheimlich viele unterschiedliche Fische in diesem Netz und man muss eben einiges wegwerfen. Und für das Reich Gottes ist das ja erstmal irgendwie ein komisches Bild. Denn Jesus sagt, dass Gott quasi wie so ein Schleppnetzfischer ist und wie der so sein Netz auf die Erde auswirft und er fischt die ganze Zeit damit und am Ende des Tages oder vielmehr sogar am Ende der Welt, wie wenn das letzte Gericht gehalten wird, dann macht er genau das Gleiche, was die Menschen damals gemacht haben, nämlich er schickt seine Engel aus und die sortieren und tun die Guten auf die eine Seite und tun die Schlechten auf die andere Seite. Und das kann einen ja erstmal wundern, denn manchmal geht man ja naiv an die Sache ran und denkt sich, überall wo Reich Gottes draufsteht, muss doch eigentlich etwas Gutes drin sein. Und ich habe das zumindest früher gedacht, als ich Christ geworden bin, irgendwie dachte ich, irgendwie jeder, der sagt, dass er Christ ist, muss ein toller Mensch sein. Einfach aus der Erfahrung heraus, dass ich gemerkt habe, dass Jesus total toll ist und dass er mich irgendwie sehr verändert hat, bin ich davon ausgegangen, dass jeder, der in einer Gemeinde ist, irgendwo in Ordnung sein muss, dass jeder, der sagt, dass der Christ ist, wirklich mit Jesus unterwegs ist und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass da vielleicht auch irgendwie so der ein oder andere krumme Hund bei ist und es irgendwie auch faule Fische in diesem Netz gibt. Das war für mich undenkbar. Jetzt bin ich mittlerweile ungefähr 20 Jahre dabei und es hat sich so die Erkenntnis durchgesetzt, dass es leider völlig anders ist und dass in dem großen Netz des Reiches Gottes manche Fische drin sind, die da eigentlich gar nicht reingehören und dass nicht jeder, der von sich behauptet, Christ zu sein, auch wirklich ein guter Mensch ist oder sich bemüht, nach dem Evangelium zu leben. Und das heißt irgendwie, dass wir auch nicht davon ausgehen können, irgendwie, dass jeder, den wir irgendwo in der Gemeinde treffen oder jeder Prediger, den wir im Fernsehen sehen oder irgendwie jeder, von dem wir irgendwo lesen, dass er den Namen des Herrn benutzt, deswegen jemand ist, dem man vertrauen kann. Und ich habe so im Laufe der Jahre irgendwie ganz viele Geschichten gesammelt und leider vergesse ich nicht alle davon wieder. Also manches irgendwie, was man mir erzählt, irgendwie bleibt auch irgendwie völlig hängen und kriege ich auch nicht wieder aus dem Kopf raus. Jedenfalls so einige Geschichten gehört, die mich echt irgendwie getroffen haben, die mich total schockiert haben. Wo du irgendwelche eigentlich völlig unchristlichen Leute hattest, die irgendwo ein Geschäftsfeld gesehen haben in christlichen Gemeinden und sich dann Bischof so und so genannt haben und irgendwie durch die Lande gezogen sind, für irgendwie in Gemeinden gepredigt haben, riesige Opfer eingesammelt haben und jede Menge leere Versprechungen gegeben haben, von denen sie gar nichts gehalten haben und eigentlich bloß irgendwie so auf die Gutgläubigkeit der Menschen gesetzt haben und darin eine gute Einnahmequelle gesehen haben. Und das funktioniert ja irgendwie tatsächlich gut. Wenn man ein gutgläubiges Publikum sucht, dann sucht man sich nicht gerade irgendwie Atheisten und Skeptiker aus, sondern dann ist ja eigentlich ganz klar, dass man so den religiösen Markt irgendwie zu bedienen versucht. Denn wir sind darauf trainiert, Sachen einfach zu glauben. Man kann uns die abgefahrensten Geschichten erzählen, irgendwie Sachen, wo jeder irgendwie sagen würde, das kann überhaupt nicht sein. Und wir sagen erstmal, echt? Und das ist gut, das ist echt gar nicht mal so schlecht, ne? Irgendwie Jesus sagt ja nicht irgendwie, dass man durch Skeptizismus irgendwie in den Himmel kommt und gerettet wird, sondern es ist ja schon irgendwie der Glaube, der uns ausmacht und wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen und Glaube ist eine wirklich gute Sache. Aber manchmal muss man auch ein bisschen skeptisch sein und sollte wir nicht davon ausgehen, dass jeder, der behauptet, Christ zu sein, auch wirklich einer ist. Und das könnte ich jetzt echt bis Ultimo irgendwie ausführen. Ich war neulich noch auf einer Webseite von einem sehr berühmten deutschen Fernsehpastor irgendwie sogar, der für teuer Geld irgendein komisches Wundermittelchen verkauft hat. Irgendwas, was so ähnlich war wie Kräuterschnaps, aber wo er irgendwie angeblich irgendwie für gebetet hat und das jetzt irgendwie für den 20-fachen Preis irgendwie von Jägermeister verkauft wird und irgendwie alle Leiden hinwegnimmt. Ey, und weiß nicht, früher hätte ich vielleicht noch gedacht, boah, ist ja toll, muss ich haben. Mittlerweile weiß ich, nein, das ist totaler Quatsch. Ist mir irgendwie ganz egal, irgendwie welcher Pastor Jürgen Bremse da irgendwie seine Finger draufgelegt hat. Ich weiß irgendwie, dass es nicht funktioniert und ich weiß, dass es echt auch nicht irgendwie Gottes Stil ist, sondern dass er uns durch Glauben heilt, aber nicht durch irgendwelche komischen Wundermittel. Toller Trick, da habe ich aus dem lustigen Taschenbuch irgendwie das, auch irgendwie Leonardo da Vinci und so und Bariomat und ja, so mache ich das jetzt auch immer. Ich, manchmal bin ich total enttäuscht darüber. Irgendwie, es war ganz oft, ich meine, letztes Mal hatte ich auch mir schon so einen amerikanischen Prediger hier irgendwo zitiert. Und es ist, eine ganze Weile habe ich fast nur amerikanische Predigten gehört. Und ich habe mir irgendwann zur Maxime gemacht, dass ich mir keine Predigten aus den USA mehr anhöre, wenn sie zur Wahlkampfzeit gehalten werden. Denn du hast nur noch politische Predigten und wie manchmal hatte ich dann wie zwei Prediger, die aus total unterschiedlichen Richtungen kamen und der eine irgendwie hat dann die ganze Zeit den konservativen Kandidaten gepriesen und der andere hat die ganze Zeit den, was ist das Gegenteil, konservativ und genau, den demokratischen Kandidaten angepriesen und es ging in der ganzen Predigt eigentlich irgendwie nur noch irgendwie darum, dass Gott diesen Menschen wählen würde und dann in der nächsten Predigt ging es nur noch darum, dass Gott jenen Menschen wählen würde. Und ich glaube, dass das totaler Quatsch ist irgendwie und dass es eigentlich überhaupt nicht irgendwo hier reingehört in christliche Gemeinden und dass irgendwie auch ganz oft es so ist, dass solche Leute irgendwie aus wahlkampftaktischen Gründen dann ihren Glauben bekennen und weder vorher noch nachher hat man irgendetwas davon gemerkt, dass die besonders mit dem Herrn am Start sind und das ist einfach doof. Also es ist tatsächlich so, es gibt faule Fische in unserem Netz, irgendwie es gibt Leute, die nicht mit dem Herrn unterwegs sind und wir sollten da irgendwie auch noch ein gesundes Maß an Skeptizismus haben, nicht gegenüber dem Herrn, dem wollen wir mit Gutgläubigkeit begegnen, aber gegenüber Menschen und das, was sie uns verkaufen und anbieten und aufschwätzen wollen, sollten wir manchmal auch etwas vorsichtig sein. Bitte? Ja. Jetzt ist die Frage, was wir damit anfangen können. Gerade war schon vorgeschlagen, gibt ja die Gabe der Geisterunterscheidung und es ist total super. Es gibt ja wirklich manche Christen, die sind irgendwie da mit dem Heiligen Geist besonders gesegnet, irgendwie oder mit dieser Geistesgabe besonders gesegnet und die hören jemanden reden und es sieht eigentlich alles total gut aus und die kriegen irgendwie so einen Magenzwicken, irgendwie irgendwas fühlt sich komisch an, irgendwas ist nicht in Ordnung und wenn sie dann gelernt haben, auf dieses Gefühl zu reagieren, gehen sie manche nicht auf dem Leim. Ist allerdings nicht so, dass das jeder hat oder dass es bei jedem besonders ausgeprägt ist und deswegen muss es ja irgendwelche Möglichkeiten geben, was man auch machen kann, wenn man nicht diese Gabe in besonderem Maße hat. Und zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Das eine ist, ich glaube, dass es nicht unsere Aufgabe ist, zu sortieren. Jesus sagt mir, dass es am Ende der Zeit passieren wird, dass die Engel ausgesendet werden und dass die irgendwie dann das Netz irgendwie nochmal durchgehen und gucken, wer war jetzt wirklich mit dem Herrn am Start und wer ist aus irgendwelcher eitlen Gewinnsucht oder irgendetwas anderem dabei, so dass das nicht unsere Aufgabe sein kann. Und deswegen bin ich auch immer skeptisch, wenn es manche Dienste gibt, die sich eigentlich nur irgendwie diese Aufgabe verschrieben haben, zu sagen, wer irgendwie koscher ist und wer nicht, denn das ist schlichtweg nicht unsere Aufgabe. Ist sowieso irgendwie sehr selten eigentlich, dass uns die Bibel und speziell das Neue Testament dazu aufruft, andere Leute zu beurteilen, sondern es ist viel, viel häufiger, dass sie uns aufruft, uns selber zu beurteilen. Und das ist es, was ich als zweiten Punkt da hätte und was ich meine, irgendwie was für jeden von uns wichtig ist und entscheidend ist, sich selber immer wieder mal einer Gewissensprüfung zu unterziehen und zu gucken, warum bin ich eigentlich irgendwie mit dem Herrn am Start oder bin ich überhaupt noch mit dem Herrn am Start? Was habe ich denn für Gründe, irgendwie in der Gemeinde zu sein, Bibel zu lesen oder irgendwie vielleicht sogar Reich Gottes mitzubauen oder daran mitzuarbeiten? Sind meine Gründe dafür, dass ich wirklich mit dem Herrn am Start bin oder habe ich irgendwelche komischen Gründe? Und das Seltsame ist ja irgendwie, dass es uns immer sehr leicht fällt, zumindest scheinbar so die Motivation von anderen Leuten zu beurteilen. Aber bei uns selber versagen wir da ja manchmal völlig. Und das ist dann auch so eines der ganz wenigen Zimmermannsgleichnisse, die Jesus bringt, vielleicht sogar das einzige überhaupt. Er sagt, was siehst du, den Splitter im Auge deines Nächsten und den Balken in deinem eigenen siehst du nicht. Ist also offensichtlich so, dass wir etwas im Kopf haben, was uns die Sicht versperrt, so dass wir uns selber nicht so richtig wahrnehmen können. Aber bei anderen sehen wir es komischerweise schnell und leicht. Und deswegen braucht man nicht besonders viel Heiligen Geist, wenn überhaupt, um Fehler bei anderen zu finden. Aber man braucht irgendwie sehr viel Heiligen Geist, um seine eigene Motivation aufzudecken. Und wir können froh sein darüber, dass Gottes Geist in uns lebt und uns manchmal wie zeigt, wenn wir ihm die Gelegenheit geben, wo wir selber eigentlich stehen. Und ich bin manches Mal erschrocken gewesen über mich selber, wenn ich in irgendeiner Gebetszeit war und wenn die schon angefangen hat mit, ach guck doch mal, was der irgendwie macht hier die ganze Zeit, so ein Penner, dann ändert das meistens irgendwie damit, dass am Ende ich irgendwie der Penner bin und Gott mir zeigt mir, dass das Gleiche, was ich an dem total blöd finde, ich auch in meinem Leben habe. Und so meine ich, dass das, was wir machen können, ist, nicht sicherzustellen, wie dass alle anderen Fische im Netz irgendwie mit dem Herrn am Start sind und am Ende der Zeit nicht aussortiert werden, sondern dass das Einzige ist, was wir tun können, dass wir dafür sorgen, dass wir am Ende der Zeit nicht aussortiert werden, sondern dass wir mit Jesus am Start bleiben. Und deswegen ist es gut, irgendwie hin und wieder mal auf seine Motivation zu gucken und sich zu überlegen, warum mache ich das eigentlich alles? Also bin ich noch mit dem Herzen dabei oder erkaltet meine Liebe vielleicht schon? Bin ich aus ganz anderen Motiven in der Gemeinde oder Christ? Oder ist es tatsächlich noch so, dass Jesus mein Lebensmittelpunkt ist? Und wenn man es von Zeit zu Zeit macht, dann wird man bestimmt immer wieder mal irgendwie so Zeiten auch haben, wo man merkt, so ja, da verschiebt sich gerade was. Aber das ist dann auch überhaupt gar kein Problem. Ist nicht besonders schlimm, wenn man irgendwie frühzeitig etwas erkennt, dann kann man meistens etwas dagegen machen, irgendwie dann ist es überhaupt kein großes Ding. Aber manchmal, oder wenn man zu viel aufhäuft, dann kann es auch irgendwann sein, dass es fast schon zu spät ist, dass es sehr schwer ist, dann wieder über seinen Schatten zu springen, einige Sachen in Ordnung zu bringen und mit Gott ins Reine zu kommen. Und schon deswegen ist es gut, irgendwie nicht zu sagen, ich bin jetzt in dem Netz und deswegen habe ich es geschafft, sondern irgendwie zu sagen, ich bin in dem Netz und ich möchte gerne irgendwie auch drin bleiben. Ich möchte irgendwie am Ende irgendwie einer der gebrauchsfertigen Fische sein und nicht einer der, die wieder weggeschmissen werden. Und deswegen sich immer wieder mal auch ein wenig selbst zu hinterfragen und zu prüfen. Und deswegen ende ich mit einem Wort des Apostel Paulus, wenn jemand meint zu stehen, er sehe zu, dass er nicht fällt. Amen. Die Caro möchte noch etwas sagen.